Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wien und Berlin, Marseille und der Kongo, das sind unsere Stationen in den kommenden 25 Minuten. In Wien muss das Bank Austria Kunstforum schließen. In Berlin beginnt mit einem Jahr Verspätung die Berlin Biennale. Der französische Film Das Fest geht weiter kommt ins Kino. Und in Köln wird die Kultur eines ganzen Kontinents gefeiert beim Afri-Cologne Festival. Willkommen zur Kultur heute mit Marja Elmenreich. An Kunstmuseen besteht in Wien kein Mangel. Das sagt sich leicht dahin. Nun aber wird die Museumslandschaft der österreichischen Hauptstadt um eine wichtige Institution für die zeitgenössische Kunst ärmer. Das privatwirtschaftlich finanzierte Bank Austria Kunstforum Wien in allerbester Innenstadtlage wird Ende August schließen müssen. Eine Folge der sogenannten Signer-Insolvenz von Immobilienunternehmer René Benko. Die Bank Austria als Betreiber hatte schon vor über einem halben Jahr angekündigt, aus wirtschaftlichen Gründen das Kunstforum wohl schließen zu müssen, jetzt also die endgültige Bestätigung. Während unter Hochdruck an einer neuen Lösung gearbeitet wird, hilft erst einmal die Albertina Modern aus. Eine große Kunstforum-Ausstellung mit Performance-Superstar Marina Abramović wird ab Herbst in der Albertina Modern zu sehen sein am Karlsplatz. Ich habe mit Ralf Gleis, dem Generaldirektor der Albertina, gesprochen. Herr Gleis, namhafte österreichische Kunstschaffende wie Walli Export und Erwin Wurm hatten vor einer Schließung des Bank Austria Kunstforum gewarnt. Was geht dem kunstinteressierten Publikum jetzt erst einmal verloren in Wien?
Ja, ich denke, das Besondere an dem Kunstforum der Bank Austria war in Wien, dass es ein Angebot neben den Bundesmuseen und neben anderen Einrichtungen war, was sich durchaus über die letzten Jahrzehnte etabliert hat und auch immer wieder punkten konnte durch große Ausstellungen zu namhaften Künstlerinnen und Künstlern der klassischen Moderne, sei es Paul Gauguin etwa, aber auch der zeitgenössischen Kunstszene Österreichs und international.
Kann man dann sagen, Albertina Modern und Bank Austria Kunstforum Wien sind bzw. waren Konkurrenten oder wie würden Sie es formulieren?
Das würde ich gar nicht so als Konkurrenz sehen. Das waren eher Häuser, die sich in ihrem Programm ergänzt haben. Und wenn Sie als Besucherin oder Besucher nach Wien kommen, finden Sie schon ein reiches Angebot. Und das ergänzt sich, glaube ich, eher, als dass das in Konkurrenz steht.
Dass Sie nun einspringen mit der Albertina Modern und Ihre Ausstellungsräume für die große Abramović-Ausstellung hergeben, ist das selbstlose Nächstenliebe unter Kolleginnen und Kollegen?
Es ist zunächst einmal ein Akt der Solidarität, weil wir natürlich sehen, dass dort etwas lange vorbereitet wurde, was sonst nicht in Wien hätte stattfinden können. Ich selber kenne die Künstlerin Marina Abramović auch und schätze sie sehr. Deshalb sind wir ins Gespräch gekommen, eine Kooperation zu machen. Wir sind ja keine Kunsthalle, in die man einmietet, sondern wir haben unser eigenes Programm. Aber in dieser Situation muss man sich auch gegenseitig unterstützen. Und wir haben dann unser Programm geändert, was eben nicht nur die Verschiebung der Ausstellung, die jetzt geplant war, betrifft, sondern eben das ganze Folgejahr, weil wir natürlich auch schon eine Ausstellung dann irgendwann aus dem Programm nehmen müssen, um diesen Slot zu ermöglichen.
Großer Aufwand, logistisch, wirtschaftlich womöglich auch, aber Sie profitieren ja auch wahrscheinlich davon, wenn jetzt das Publikum zu Marina Abramović im Herbst zu Ihnen an den Karlsplatz pilgern wird.
Keine Frage, wird das eine sehr erfolgreiche Ausstellung werden. Aber wir hatten unser Programm und sind sehr selbstbewusst, dass wir mit oder ohne sehr guten Publikumserfolg haben. Das war also nicht die initiale Motivation. Es ist aber natürlich hilfreich, wenn man sich schon viel Mühe antut, dass man weiß, das wird auch sicherlich ein Erfolg werden.
Herr Gleis, Sie kennen die deutsche Museumslandschaft sehr, sehr gut. In Zeiten leerer öffentlicher Kassen bekommen ja Kulturinstitutionen eben in Deutschland immer wieder den Rat, sich um private Sponsoren zu bemühen. Der Fall des Austria Kunstforum zeigt, dass das nicht so ganz gefahrenfrei ist. Sehen Sie das auch so?
Auch wir sind ja ein staatlich gefördertes Museum als Albertina. Und trotzdem haben wir natürlich eine Reihe von Sponsoren, die uns unterstützen und ein größeres Programm ermöglichen. Bei der Bank Austria Kunstforum handelt es sich natürlich um ein privat organisiertes und privat finanziertes Museum in der Trägerschaft eines Vereins. Das ist ein ganz anderes Konstrukt, aber man sieht, das ist natürlich auch ein labiles Konstrukt, was eben durchaus abhängig von der Marktlage und von den wirtschaftlichen Bedingungen sehr beeinflussbar ist.
Und die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen sind nicht gerade die besten. Ich glaube, da kann man sowohl für Österreich als auch für Deutschland sprechen. Was bedeutet das für die Kunstszene?
Ja, für die Kunstszene bedeutet so etwas natürlich immer einen Verlust und wir brauchen das starke Engagement auch von der privaten Wirtschaft in dem Feld der Kunst. Am Ende ist es ja auch so, dass Kunst und Kultur ein Schmierstoff der Gesellschaft ist und notwendig für alle Prozesse, wirtschaftliche, ökonomische Überlegungen eingeschlossen. Daher müsste eigentlich das Interesse auch dort in dem Bereich der Wirtschaft liegen. Man versteht auf der anderen Seite, dass die aktuelle wirtschaftliche Lage schwierig ist und dass viele Prozesse überdacht werden. Und das gibt natürlich einen Druck weiter an die ohnehin schon gebeutelte Kulturszene.
Ralf Gleis, Generaldirektor der Albertina in Wien, zum potenziell schwierigen Miteinander von Wirtschaft und Kunst. Das Bank Austria Kunstforum Wien muss schließen. Wir bleiben bei der Kunst und kommen zur Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Der Name sagt es schon, sie findet eigentlich alle 2 Jahre statt. Doch der Turnus ist jüngst durcheinander geraten. Nach 2022 wäre eigentlich 2024 wieder Biennalejahr gewesen. Aber erst jetzt, an diesem Wochenende, beginnt die 13. Ausgabe. Offiziell wird die Verzögerung mit Corona-Nachwehen begründet. Im Hintergrund aber ist die Rede von politischen Unstimmigkeiten mit Kandidaten für die künstlerische Leitung. Wie gesagt, morgen Abend geht es los in Berlin. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat sich heute schon einmal einen Überblick verschaffen können. Die Biennale ist wieder aufgeteilt. Carsten, wie erschließt man sich am besten diese 4 Ausstellungsorte? Oder anders gefragt, ist es trotzdem eine große Kunstausstellung?
Ja, also das Erschließen ist diesmal relativ einfach, Maja, weil die 4 Orte für Berliner Verhältnisse, an denen es also stattfindet, nah beieinander liegen, innerhalb von ungefähr 2 Kilometern und weil jeder Ort so eine ganz eigene Atmosphäre und eine ganz eigene inhaltliche Ausrichtung hat. Zum Beispiel wurde für die Berlin-Biennale ein geschichtsträchtiges Gerichtsgebäude im Bezirk Tiergarten, also nahe des Berliner Hauptbahnhofs, als Ausstellungsort hergerichtet. Die Ausstellungsteile hier drehen sich so im weitesten Sinn, kann man sagen, um Fragen von Legalität und Illegalität und das Verhältnis der Kunst dazu. Und hier sind eben noch so die alten Raumstrukturen des Gerichtsgebäudes sehr gut erkennbar. Die Ausstellung findet quasi in diesem ja fast beängstigenden historischen Settings statt. Aber nur 15 Minuten Fußweg davon entfernt, das totale Kontrastprogramm der Hamburger Bahnhof, eine der herausragenden Institutionen für Gegenwartskunst in Europa, mit einer völlig anderen Präsentation, technisch hochgerüstet, sinnlich fast überwältigend. Also hier geht es im weitesten Sinn inhaltlich vielleicht um das Thema Kunst und Migration, aber sie sind sinnlich schon sehr geflasht von diesem Ausstellungsteil. Die Kunstwerke in der Auguststraße muss man erwähnen, weil das der traditionelle Spielort der Berlin-Biennale ist, wo sie auch gegründet wurde. Da gibt es eher so kleinteilige Installationen mit so aktivistischem Charakter und dann noch die Sophienseele, einem Ort, der vielleicht eher durch die Tanzkompanie von Sascha Walz bekannt ist. Da gibt es so einen kleinen Schwerpunkt in Berlin. Dazu kommen dann aber auch noch so Performances, die teilweise draußen im Stadtraum stattfinden. Das alles lässt sich sehr gut eigentlich in 5 Stunden erlaufen. Aber wenn man die Videoarbeiten zum Beispiel anschaut, dann kann man hier auch sehr viel länger zubringen.
Diese 13. Berlin-Biennale ist ja die erste internationale Kunstausstellung in Deutschland seit der Documenta und angekündigt als ein dezidiert politisches Festival. Um welche Themen geht es konkret an diesen 4 Orten?
Ja, also ich kann jetzt nur die allerersten Eindrücke wiedergeben. Manchmal taucht ja aus so einem Hintergrund noch immer irgendetwas auf, das einem mir später auffällt. Aber was mir aufgefallen ist, dass Sascha Kulla als künstlerische Leiterin offenkundig mit ihrem Team sehr viel Mühe darin investiert hat, politische Themen sagbar zu halten, nicht gleich mit Statements voll zu kleistern. Und das fällt mir besonders auf in diesem Ausstellungsteil, in diesem alten Gerichtsgebäude, Thema Legalität, Illegalität. Da geht es also eben nicht, wie wenn man denken könnte, um Grenzen der Kunst, sondern es geht um Schicksale von Menschen, die in Diktaturen und der Repressionen leiden. Zum Beispiel der sudanesische Künstler El Shafi Mukhtar, der auf die katastrophalen Folgen des sudanesischen Bürgerkriegs für die Bevölkerung hinweist. Oder hier finden auch 2 People's Tribunals statt, also so Justizforen für Menschenrechtsverletzungen, die Biennale veranstaltet, zum Sudan und zu den Philippinen. Der Nationalsozialismus spielt zum Beispiel eine Rolle, aber, und das ist entscheidend, das Thema Gaza, Israel oder auch Russland, Ukraine, die also so dick in den Medien präsentiert werden, die spielen überhaupt keine Rolle nach meinem ersten Eindruck. Und das gilt auch für alle anderen Ausstellungsorte. Sie haben also die Möglichkeit, quasi hier Themen zu besichtigen, Schauplätze von Gewalt und Unrecht, die sozusagen nicht im Fokus der Massenmedien stehen.
Mhm. Noch ganz kurz zum Schluss zum Titel, das Flüchtige weitergeben. Alle drei Worte sind kleingeschrieben, kann man also so und so lesen. Ich vermute mal, diese Zweideutigkeit ist kein Zufall, oder?
Genau, vielleicht kann man das ganz gut an einer Arbeit aus drei miteinander kombinierten Werken illustrieren, auch in diesem Gerichtsgebäude in Berlin. Drei Erzählungen aus indigenen Kulturen, die nur als Oral History erhalten sind und die durch drei Künstlerinnen hier in neuer Form bewahrt werden. Man kann sagen, das ist dieses dezentrale kulturelle Gedächtnis, dem sich die Berlin-Biennale verpflichtet fühlt, auf eine sehr diskrete, finde ich auch respektvolle und sie auch teilweise sehr pointierte Weise.
Carsten Probst mit ersten Eindrücken von der 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst. Morgen Abend wird sie eröffnet und geht bis Mitte September. Krimis aus der Eifel, Herzschmerz aus Cornwall, Klamauk aus Nordfrankreich, einzelne Landstriche und bestimmte Genres gehen manchmal beständige Verbindungen ein. Auch die Hafenstadt Marseille pflegt seit langem eine solche Liaison, und zwar mit den Sozialdramen von Regisseur Robert Guédiguian. Seit vielen Jahren richtet er den Blick auf das mal mehr, mal weniger gelingende Miteinander in Marseille. Und jetzt, Et la fête continue, das Fest geht weiter, so heißt der deutschsprachige Titel von Guédiguians neuestem Marseille-Film. Im Zentrum die politisch-familiär höchst umtriebige Rosa, gespielt von Ariane Ascaride. Katja Nikodemus, das Fest geht weiter. Um was für eine Sause geht es da? Was wird da in Marseille gefeiert?
Ja, das ist das Fest der Stadt Marseille oder auch eine Feier der Stadt Marseille, kann man sagen. Und denn dieser Regisseur Robert Guédiguian, geboren natürlich in Marseille, der lädt eben seit 30 Jahren mit seinen Filmen zu diesem Fest ein. Er hat sozusagen ein Marseille-Projekt des Kinos. Und er zeigt diese Stadt der schönen Strände, des Hafens und der Sonne. Er zeigt ihre Lebendigkeit, ihre Vielfalt, ja, ihre proletarischen und migrantischen Einwohner und Einwohnerinnen, aber eben auch ihre Zerrissenheit und ihre Abgründe. Und weil sie eben jetzt Sozialdramen sagten, Guédiguians Marseille-Filme, die kommen aber eigentlich ohne große Dramen aus, also ohne erzählerisch aufgepfropfte Konflikte, ja, also die Spannung und die Widersprüche, die kommen ja aus dem Leben sozusagen, die werden beiläufig miterzählt, die umspülen sozusagen die Figuren.
Das Fest geht weiter, das kann man ja auch auf die Schauspielerin Ariane Ascaride übertragen, die ist auch immer vertreten in den Marseille-Filmen von Guédiguian, übrigens verheiratet mit dem Regisseur. Welche Rolle genau spielt sie dieses Mal als Rosa?
Also man muss erstmal sagen, Ariane Ascaride, ich liege ihr zu Füßen, sie ist eine der ganz großen französischen Schauspielerinnen, eine der größten, weniger bekannten französischen Schauspielerinnen. Sie wirkt immer geerdet und lebensnah. Auf der anderen Seite verströmt ihr Spiel auch immer was Märchenhaftes. So eine utopische Sehnsucht, die ist eben auch angelegt in den Filmen von Robert Guédiguian. Und ja, in seinem neuen Film, da spielt Ascaride Rosa, eine Krankenschwester, kurz vor der Pensionierung. Sie lebt eben natürlich in Marseille, so wie ihre beiden Söhne. Und sie steht eben vor der Frage jetzt, ob sie für die Kommunalwahlen kandidieren soll, als Spitzenkandidatin der Grünen bzw. eines Linksbündnisses. Aber zu Beginn des Films verliebt sie sich in den Vater ihrer zukünftigen Schwiegertochter. Und dieser Geliebte, der wird gespielt von dem wunderbaren Schauspieler Jean-Pierre Darroussin, auch einer der tollsten, nicht so bekannten französischen Schauspieler. Es gibt eine wunderbare Szene, wenn er zum ersten Mal mit ihr hochgeht, um bei ihr zu übernachten, sagt er, und kannst du dann bitte im Schlafzimmer bitte das Licht auslassen, weil ich möchte nicht, dass du meinen Körper siehst. Und diese Liebesgeschichte eben, ja, das sagt jetzt der Mann hier, und diese Liebesgeschichte zweier Menschen, die auf die 70 zugehen, die ist sozusagen das lyrische Herz des Films. Weil eben Marseille hier eine andere Stadt der Liebe ist, eine laute, eine mediterrane Stadt, wie, ja, in der ein Großteil der Bevölkerung in prekären Verhältnissen lebt.
Und wie viel Platz bleibt bei all dieser Liebe noch für die Politik? Ist die wirklich Inhalt oder ist es jetzt eher so Deko?
Ja, genau da liegt eben der Kunstgriff, der wunderbare Kunstgriff des Kinos von Robert Guédiguian. Seine Filme sind, man kann sagen, einerseits populäre Kunstmärchen über die Menschen, die in Marseille leben und lieben. Die sitzen da auch mit Weißwein vor Sonnenuntergängen und blicken auf den Hafen. Auch die Musik hat etwas Überhöhtes. Aber sie handeln eben auch beinhart von proletarischen Überlebenskämpfen, manchmal von Hafenarbeiterstreiks. Und jetzt hier, in das Fest geht weiter. Da ist der Hintergrund eine reale Katastrophe, die 2018 in der Altstadt stattgefunden hat. Ich wusste das gar nicht, es ist an mir völlig vorbeigegangen. In der Rue d'Aubagne, und da ist ja beim Einsturz zweier maroder Häuser, sind da acht Menschen gestorben. Und da geht es jetzt dann in dem Film mit dieser Katastrophe eben auch um die von der Kommunalpolitik verratene und verkaufte Stadt Marseille, um die Immobilienkorruption. Und diese Opfer wollen eben Rosa und ihre Familie im Film gedenken. Und auch wir blicken dann eben plötzlich anders auf die Touristenstadt Marseille.
Ich gehe jetzt gerade schon so im Kopf durch, ob es irgendwie was im deutschsprachigen Kino gibt, was so vergleichbar ist mit der Leichtigkeit, aber auch mit den dann doch ernsten Themen. Ist schon französisch und Guédiguian typisch und originär, oder?
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen ungerecht, aber wenn bei uns ein Film von einer Krankenschwester handelt, ja, dann heißt er gleich Heldin, wie eben jüngst im Film mit Leonie Benesch. Und im deutschen Kino werden eben die unteren Einkommensschichten, die werden dann eher von der Ausstattung behauptet, von Requisiten umzingelt und von Drehbüchern ausgestellt, so wie was Heroisches und Exotisches. Und im französischen Kino ist das eben anders. Da sieht man keine Arbeiter, sondern Menschen, die arbeiten. Und auch bei Robert Guédiguian ist die Arbeit im Krankenhaus, in der Kneipe, im sozialen Raum was ganz Selbstverständliches, das im Film und in die Figuren einfließt und auf ja berührende und auf aufrüttelnde Weise.
Katja Nikodemus über Das Fest geht weiter. Der neue Film von Robert Guédiguian kommt heute in die deutschen Kinos. Africa is not a country. Afrika ist kein Land. Das wird der nigerianische Autor Dipo Faludin nicht müde zu erklären. Deshalb hat er sein Buch mit dieser schlichten Weisheit überschrieben. Afrika ist kein Land. Und in dem Buch räumt er mit Klischees auf und zeigt, Afrika ist ein vielfältiger Kontinent. Genau, das ist seit 14 Jahren auch das Ziel von Afrikologne. Mit Theater und Tanz, Performance und Diskurs tritt das Kölner Festival alle zwei Jahre den Beweis dafür an, dass Afrika eben nicht gleich Afrika ist. Der Auftakt der 8. Afrikologne-Ausgabe gehörte gestern dem kongolesischen Choreografen Devalet Bidifono mit seinem Abend Sorcière, zu Deutsch Hexen. Dorothea Markus war für uns im Schauspiel Köln.
Schwarze Asche liegt auf der Bühne, denn das Ende dieser Geschichte ist klar. Die kongolesische Prophetin Kimpa Vita wurde im Jahr 1706 von Missionaren als Hexe und Ketzerin verbrannt. Zu großes Echo fand ihr Protest gegen die portugiesischen Missionare. Das Stück von Dieudonné Nyanguna beginnt mit einem Auftritt der madagassischen Sängerin Dina Mialinelina. Im roten Abendkleid schreitet sie über die Bühnenasche. Das Leben von Kimpa Vita ist in alten Missionarsarchiven ungewöhnlich gut dokumentiert. Im 17. Jahrhundert gründete sie im einstigen Königreich Kongo die christliche Bewegung der Antonia. Im Westen wird sie als eine Art Jeanne d'Arc des Kongo beschrieben. Als Begründerin einer afrozentristischen Interpretation der Bibel, die traditionelle afrikanische und christliche Rituale vereinte.
Kimpa Vita wurde erzogen im Kult der Ndanga und doch katholisch getauft. Sie war in zwei Religionen zu Hause, wie viele von uns.
Und dann kommt die Tänzerin Florence Gnarigo als Kimpa Vita auf die Bühne. Eine kraftvolle Erscheinung im braun geschlitzten Kleid. Auf den Kopf wird ihr feierlich ein Helm mit Stierhörnern gesetzt. Wie in religiöser Trance bewegt sie sich, pflügt roboterhaft durch die raschelnde Asche, springt rückwärts, wackelt mit dem Kopf. Dazu spielt der französische Musiker Benoît Luguet traditionelle Klänge, aber auch immer wieder melancholisch treibenden Indie-Rock. Heroisch schenkt die Tänzerin eine goldene Fahne. Der Abend Sorcière Hexen, eine kongolesisch-französische Koproduktion, ist mehr als eine historische Reminiszenz. Der Choreograf de la Vallée Bidifono, der in Kongo-Brazzaville ein renommiertes Kulturzentrum und eine Tanzkompanie gegründet hat, inszeniert Kimpa Vita als frühe Freiheitskämpferin. Kein Zufall, dass die Sprache des Tribunals, das Kimpa Vita zum Tod verurteilt, an misogyne Hasskommentare aus dem Internet erinnert.
Sie hirnlose Kassandra, zurückgebliebene Philisterin. Sau, zünden wir den Scheiterhaufen an. Sie werden wegen eines Verbrechens gegen Portugal angeklagt. Warum sollte ich mich verteidigen?
Wie eine Löwin brüllt die Erzählerin, die uns Kimpavitas Geschichte präsentiert, während die Tänzerin mit einem Totenkopf tanzt, ihn mit Blut bespuckt oder mit Mistgabel und sogar einer Kettensäge über die Bühne rast, bleckt die Zuschauer an wie ein Monster, zelebriert mit energetischer Lässigkeit kultartige Rituale, die jede weibliche Zuschreibung verweigern. Am Ende schlägt sie eine Brücke zur Gegenwart und erzählt von konkreten Schicksalen heutiger Frauen, von Josephine, Lamia oder Fatou, von Flucht, Zwangsheirat, Beschneidung oder Gefangenschaft in Haushalt und Ehe. Als würde sie diesen Frauen durch die Beschwörung der Vergangenheit Kraft und Widerstandswillen senden. Je suis Beatrice, je suis Marie, je suis Jeanne d'Arc, very, very dark. Manchmal erinnert das in seiner Kompromisslosigkeit an Arbeiten der feministischen Performance-Künstlerin Florentina Holziger. Manchmal schrammt es mit seinen bombastischen Bildern nur haarscharf an Kitsch und Pathos vorbei. Und ist doch zutiefst beeindruckend. Ein im Westen fast vergessenes Narrativ wird hier selbst in die Hand genommen und als feministische afrikanische Geschichtserzählung präsentiert, die am Ende zu einer Art Weltversöhnung führt. Eine Utopie, die das ganze Afrikolonie-Festival durchzieht. Schöner drückt das zur Eröffnung noch der Schirmherr des Festivals aus, der Regisseur Etienne Minungu aus Burkina Faso.
Wir wollen daran arbeiten, diese Welt liebenswert und bewohnbar für alle zu machen, indem wir die Schönheit der Welt ansehen mit den Mitteln der Kunst. Nur so kommen wir gegen Angst, Tyrannei und Dummheit an, die unsere Epoche bedrohen.
Das 8. Afrikolonie-Festival hat begonnen. Dorothea Markus berichtete aus Köln. Und die Kulturmeldungen mit Enne Seidel starten mit Good Vibes aus Kalifornien, aus einer Zeit, als dort noch nicht gegen Donald Trump protestiert wurde. Surfing USA, ein Hit der Beach Boys aus dem Jahr 1963. Geschrieben hat diesen Song, genau wie viele andere Hits der Band, der kalifornische Musiker Brian Wilson, Mitbegründer der Beach Boys, der jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben ist. Mit ihrem Surf-Pop haben Brian Wilson und die Beach Boys eine ganze Generation geprägt. Ihre Songs mit Ohrwurm-Garantie standen für das sonnige Lebensgefühl in Kalifornien. Konkurrenz bekam die Erfolgsband damals schon bald aus Großbritannien, wo die Beatles ihre Fans zum Kreischen gebracht haben. Musikalisch habe sich der Kalifornier Brian Wilson aber mehr getraut als die Beatles. Das sagte der Musiker, Songschreiber und Produzent Albrecht Schrader heute Nachmittag im Deutschlandfunk.
Der typische Groove, der sich seitdem in der Popmusik entwickelt hat, selbst den hat er sich getraut aufzubrechen. Er hat eigentlich Techniken angewandt, die eher aus der klassischen Musik kommen, und zwar nicht nur im plakativen Sinne über die Instrumente, das haben ja alle gemacht, sondern auch im kompositorischen. Das haben die Beatles zwar hier und da auch gemacht, aber nicht so mutig und eigenartig, wie das Brian Wilson sich getraut hat.
Der Musiker Albrecht Schrader zum Tod von Brian Wilson. Und das ganze Gespräch mit ihm über den Mitbegründer der Beach Boys finden Sie, wenn Sie mögen, in der Deutschlandfunk-App. Der erneute Prozess gegen den Filmproduzenten Harvey Weinstein in New York ist heute abgebrochen worden. Der Grund: Ein Mitglied der Geschworenenjury wollte offenbar nicht mehr in den Gerichtssaal zurückkehren. Zuvor hatte es bereits Berichte über Streit und Unstimmigkeiten innerhalb der Jury gegeben. In dem Prozess geht es um Vergewaltigungsvorwürfe und sexuelle Übergriffe. Vor 5 Jahren war Weinstein deswegen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte das Urteil dann aber wieder aufgehoben, wegen Fehlern im Verfahren. Im neuen Prozess war Weinstein gestern in einem Fall schuldig gesprochen worden. In einem weiteren Fall wurde er aber freigesprochen und in einem dritten Fall konnte sich die Geschworenenjury nicht einigen. Unabhängig von diesem Prozess wird Harvey Weinstein aber auf jeden Fall im Gefängnis bleiben, weil er auch in einem anderen Prozess zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Die Vorwürfe zahlreicher Frauen gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Weinstein hatten vor 8 Jahren die MeToo-Bewegung ausgelöst. Der deutsch-französische Sender Arte soll zu einer europäischen Medienplattform ausgebaut werden. Angedacht ist das schon länger. Nach einem Treffen europäischer Kulturminister in Paris wurden die Pläne jetzt nochmal offiziell bekräftigt. Europa müsse seine Stimme der Freiheit in der Welt lauter hörbar machen, so der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Seine französische Kollegin Rachida Dati sagte, Arte könne dazu beitragen, eine kritische Öffentlichkeit zu stärken und Populismus entgegenzutreten.
Langfristig will Arte ein Streaming-Angebot in 24 Sprachen entwickeln, um die Medienvielfalt in Europa zu stärken und Desinformation zu bekämpfen.
Enne Seidel, vielen Dank. Der Flugzeugabsturz in Indien und der Besuch von Bundesverteidigungsminister Pistorius in Kiew, das sind zwei Themen gleichenden Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.